Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.
Aber Geduld. Ich wünsche gute Fahrt und gute Unterhaltung jetzt mit dem Streitgespräch.
Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Präsentiert von der Ausi Garage AG, ihrem Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee. Mit dem neuen Range Rover Velar.
Roger gegen Markus mit vier Themen. Wir reden über Donald Trump und Dr. Ford, wo ihn ja anklagt wegen sexueller Belästigung. Dann das Radiostudio Bern, der Entscheid von der SRG. Dann der Brexit kommt langsam in die entscheidende Phase. Und was ist los mit dem FC Basel? Wort vom Chefredakteur dazu. Also Trump und Dr. Ford, es geht mehr als um eine Ernennung von einem Richter in Supreme Court. Brett Kavanaugh, es geht um eine politische Wende nach rechts auf Jahrzehnte raus. Eine konservative Mehrheit will auf diese Art und Weise machen. Und jetzt am Donnerstag doch definitiv Hearing, öffentliche Hearing, kann man im Fernsehen sehen, wo die beiden werden aussagen. Aber vielleicht zuallererst noch mal, bevor wir auf das eingehen, muss ich noch fragen, hast du überhaupt deine Hausaufgaben gemacht?
Noch nicht ganz, gell?
Nein.
Nein.
Hast du wieder
ich habe es jetzt erst mal bestellt. Gell?
Ah, das
Buch, das kommt.
Aber. Gut, also ich habe natürlich fertig gelesen, aber gut, eben, darum können wir eigentlich fast nicht mehr darüber reden.
Nein,
müssen wir nicht.
Also, Hearings am Donnerstag. Das ist ja schon vorbei,
Überhaupt nicht. Das kommt immer mehr raus, weil unter anderem sagt Donald Trump in Sachen sexueller Belästigung, wenn das kommt, deny, ja, nicht etwas zugeben, sonst gönnen die Frauen, machen dich tot. Und genauso verhalten sich die Republikaner, zum Beispiel der Mehrheitsführer, der Mitch McConnell hat gesagt, we will push it through. Wir werden das durchdrücken, unabhängig davon von dem, was jetzt gesagt wird am Donnerstag öffentlich.
Erstens, was Trump sagt, ist natürlich Unsinn, aber das hat auch Bill Clinton und Hillary Clinton die ganze Zeit gesagt. Jedes Mal, wenn eine Verdächtigung aufkommt gegen den Bill, und dort hat man teilweise ein bisschen bessere Hinweise gehabt als heute bei dem Fall Kavanaugh. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ich meine, es ist durchaus möglich, dass das stimmt. Und dann wäre der sicher nicht der richtige Mann für den Supreme Court, das ist völlig klar. Und deshalb finde ich es aber auch unglaublich unglücklich, dass man jetzt nicht sehr schnell das Hearing gemacht hat. Ich finde es komisch, dass sie zuerst gesagt hat, ich mache das Hearing, und nachher haben ihre Juristen, ihre Lawyers, sie zurückgepfiffen und gesagt, nein, jetzt müssen wir zuerst eine FBI-Investigation haben und so weiter, obwohl sie gewusst haben, das geht gar nicht. Zweitens haben sie es die ganze Zeit jetzt weiter aufgeschoben. Und das finde ich eigentlich komische oder das Widerwärtige an dieser ganzen Sache.
Nicht was sie sagt,
aber was Demokraten und ihre Juristen daraus machen, ist grusig.
Also, alles falsch. Normalerweise geht so eine Ernennung zwischen 60 und 90 Tagen vom Supreme Court. Das war erst im Juli gewesen. Also man ist innerhalb von dieser Frist. Und wegen dieser FBI-Untersuchung, die hat man im Fall Anita Hill Data gemacht, die ist 3 Tage gegangen. Und der Orrin Hatch, der dort schon in dem Komitee war, im Judicial Committee vom Senat, hat gesagt, es braucht unbedingt so eine Senatsuntersuchung. Ja. Und jetzt sagt das Gegenteil.
Ja,
er lügt einfach.
Nein, wir sind völlig von anderen falsch. Clarence Thomas war damals ein Federal Employee gewesen. Das, was Anita Hill ihm vorgeworfen hat, ist auf Federal Ground basiert. Das ist der grosse Unterschied.
Eine Vergewaltigung
in Maryland vor 36 Jahren ist nicht das FBI zuständig, ist nicht die Bundespolizei zuständig, sondern die Staatsanwaltschaft von Maryland. Das ist der Punkt.
Es ist völlig falsch, weil die Staatsanwaltschaft kann da nicht mehr kommen, weil das lange verjährt ist. Es geht um eine Untersuchung, und der Kavanaugh, wie jeder, der für so ein Amt nominiert ist, wird vom FBI untersucht. Sie haben insgesamt
ja
so 6-mal untersucht.
Ja,
aber jetzt sind neue Fakten
rausgekommen.
Jetzt sind neue Fakten rausgekommen. Und die gleichen Leute, eben der Orrin Hatch und auch noch der Bill Grassley, das ist noch der Chef, der heisst noch Grassley und so, der ist ja wirklich Grassley. Und die verweigern jetzt das, dass unter anderem auch Zeugen können aufkommen, unter anderem auch der Freund von dem Kavanaugh, der Mark Judge. Ich weiss, hast du gelesen, was der geschrieben hat über die Jugendzeit, wie die verbracht haben?
Nein.
Der hat den ganzen Text veröffentlicht, wie sie sich immer betrunken haben, zu Besinnungslosigkeit. Ja,
Mark,
und da ist eine Kultur gezeigt worden, die wo mich erschreckt hat, wie die immer also das zelebriert haben, nicht erst in der Universität, wie das ja bei den Burschenschaften ist, sondern in Highschool, wie sie gegangen sind, sich also sinnlos betrunken haben, und dann passieren alle die Sachen. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, dass der Kavanaugh sich nicht mehr erinnern mag, weil Dr. Ford sagt, er war total betrunken.
Mhm. Ja gut, aber weißt, das ist das Hauptproblem. Erstens, Hauptproblem, nein, schnell kurz wegen dem FBI. Nein, es ist nicht wahr, was du sagst. Es ist ein anderer Fall gewesen. Beim Clarence Thomas ist völlig klar gewesen, dass der FBI zuständig ist. Das Erste. Zweitens, wenn es diesen Leuten, auch dir, wirklich um die Wahrheit geht, dann wäre es klar gewesen, dass zum Beispiel Frau Feinstein, die sehr früh schon gewusst hat über den Fall, ganz schnell reagiert hätte und gesagt hätte, das müssen wir untersuchen. Sie hat es aber aufgehalten, sie hat, ist gesessen auf dieser Information, bis es praktisch in den letzten Minuten gekommen ist. Das hat einfach den Geschmack von Politik. Da geht es nicht um die Worte. Wieso? Gegenteil, ist ja offensichtlich, sie hat zwei Monate lang fast
gewusst. Warum hat sie es nicht gemacht? Weil die Doktor vorgesagt hat, sie wollte anonym bleiben.
Aber gut,
sie hat dann ihre Meinung geändert und es pressiert ja gar nicht, es gibt ja gar keine Fristen.
Es ist völlig klar, dass Demokraten hoffen, dass sie den Senat zurückerobern im November und dann wäre sowieso alles anders. Es ist völlig klar, dass es einen Zeitdruck gibt.
Also den Zeitdruck gibt es aber von den Republikanern. Pushen das durch.
Die Demokraten haben extra gewartet. Ich meine, die zweite Anschuldigung, die jetzt kommt, ist auch komisch, dass sie so spät kommt.
Wieso? Also gut, jetzt gibt es ja in dieser ganzen Geschichte eben noch Irrigen und Wirrigen. Der Donald Trump hat sich am Anfang zurückgehalten und dann hat er gesagt, sie hätte sich ja können, als 15-Jährige hätte sie sich können melden, zusammen mit ihren geliebten Eltern bei der Polizei. Darauf aufschrei, auch Susan Collins, das ist also eine republikanische Senatorin, viele andere haben gesagt, man hat sich nicht gemeldet. Und das Interessante ist, es gibt jetzt eine neue Bewegung in Amerika, we didn't report it. Da sind jetzt Tausende von Frauen gekommen und haben gesagt, wir haben es nicht gemeldet, dass wir vergewaltigt worden sind. Unter anderem auch die Tochter von Ronald und Nancy Reagan, die erklärt hat, man hat uns nicht geglaubt, man hat sich geschämt, etc. Dass das Argument ist, sie hätte sich müssen melden, einfach eine ganze dieses Argument
absolut,
ist.
Absolut, das ist ein birnweiches Argument und es ist völlig klar, dass Trump gescheiter geschwiegen hätte. Wie so oft wäre es besser gewesen, er hätte jetzt nichts gesagt. Aber noch einmal, das Hauptproblem ist das, wir wollen die Worte wissen und wir wollen alles machen, damit wir die Worte herausfinden. Und deshalb ist jede Verzögerungstaktik, die die Juristen von dieser Frau Ford jetzt verfolgen, ist daneben und zeigt ganz eindeutig, dass es um Politik geht. Zweitens, Roger, ich total komisch finde, das Committee hätte eigentlich die Frau Ford auf jeden Fall sofort können vorladen, wäre gar kein Problem gewesen. So wäre es auch normal. Es ist nicht normal, dass du als einer, der eine Anklage macht, einfach noch kannst Bedingungen von deiner Befragung festlegen. Und da haben sie sich auf Verhandlungen eingelassen, die Republikaner. Zeigt übrigens, warum die Republikaner zu Recht jetzt einen Präsidenten haben wie der Trump. Die Republikaner, die jetzt im Kongress sind, die sind politisch einfach nicht fähig. Die hätten sofort müssen vorladen, sofort befragen, mit allem, wie es normal wäre.
Nein, ist alles falsch. Was du erzählst, das ist keine gerichtliche Vorladung. Das ist eine Vorladung vor einem Senatsausschuss. Und da gibt es immer solche Verhandlungen.
Sie können aber
vorladen. Und dann kommen nicht. Eben der Mark Judge, der Freund von Kevin, der in dem Raum war, der hat einfach gesagt, er käme nicht.
Es findet immer
solche Verhandlungen statt. Aber es geht gar nicht, es geht ja gar nicht darum, wer Recht hat oder wer nicht Recht hat. Weil die Republikaner sagen im Vorfeld, sie hat Unrecht. Wir glauben ihr nicht. Der Orrin Hatch hat gesagt, ich glaube, sie hat da irgendwie den Kevin mit einem anderen verwechselt. Und tatsächlich, einer von seinen Helfern hat dann irgendeinen anderen Namen genannt, von jemandem, der in dieser Gegend gewohnt hat, und hat sogar seine Fotos ins Internet gestellt und hat das müssen zurückziehen, weil das geht natürlich überhaupt nicht. Es geht nicht um die Wahrheit, es geht nur um das Durchpeitschen.
Nein, es geht doch um die Worte.
Wenn Mitch McConnell sagt, we want to push it through.
Aber die Demokraten machen das Gegenteil. Die sind genauso politisch wie die Republikaner. Schau mal, du hast vorher gesagt, die Republikaner sagen von Anfang an, sie hat nicht recht. Stimmt vielleicht, dass sie
was
das sagen.
Was heisst vielleicht?
Ja, zum Teil stimmt, dass viele Republikaner sagen,
sie
das
sagen
nicht.
Das?
Nein, nicht alle. Demokraten sagen aber gleichzeitig, sie hat recht, ohne dass es einen Beweis gibt. Mal, zum Beispiel Gillibrand hat das gesagt, mal, mehrere Demokraten haben das jetzt öffentlich gesagt. Und das ist
aber
doch
die
der
ist ja
der
nicht
Punkt.
Teil. Die ist ja nicht Teil
der Das ist doch der Punkt. Wir wollen doch wissen, was ist. Und es kann auch nicht sein. Es ist nicht recht, wenn eine Frau mit 15 vergewaltigt wird und nachher wird nichts gemacht. Und ich finde, das ist ein Verbrechen, auch 36 Jahre später, nach wie vor. Ich finde, das muss man ahnden, wenn es stimmt. Es geht aber auch nicht, dass jemand eine Anschuldigung macht, ohne dass man es beweisen kann. Im Zweifel für den Angeklagten ist es als Prinzip noch für den Römer, der sich bewährt hat.
Also solche Fälle lassen sich zum Teil nicht so gut beweisen. Und darum wäre es wichtig, wenn man eine richtige Untersuchung gemacht hätte, wenn man das FBI eingeschaltet hätte, so wie man es sogar beim Fall Anita Hill gemacht hat. Also dort hat man das Verfahren ja kritisiert. Jetzt geht man sogar noch zurück. Und darum sage ich dir, das wird ein wahnsinniger Zirkus sein. Und man muss halt ja, denen und die Wahrheit wird nicht in dem Sinn zweifelslos rauskommen.
Aber das muss auch dein Interesse sein.
Nein, ja, mein Interesse. Ich schaue denen in die Augen. Und du vielleicht auch. Und dann tue ich mir eine Meinung bilden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Frau, und das ist wirklich eine respektierte Frau, eine Professorin etc., dass sie kommt mit etwas, das frei erfunden ist und sich dem aussetzt. Mhm. Und das ist ja unglaublich. Man hat sie vertrieben aus ihrem Haus, sie hat Morddrohungen bekommen. Die hat überhaupt nichts davon, dass sie sich das irgendwie einfach aus den Fingern gesogen hat. Ja. Und jetzt gibt es eben einen zweiten Fall in Yale, wo eine Frau gesagt hat, ich wollte das gar nicht im Detail beschreiben, eine wirklich üble sexuelle Belästigung durch den Kavanaugh, auch wieder sturzbetrunken. Und ich weiss nicht, wo du in die Mittelschule gegangen bist, oder ins Gymi. Und nachher in die Uni. Bist du auch so ein Gesellschafter gewesen, wo immer alle sturzbetrunken
sind?
Und der wird jetzt oberster Richter in Amerika?
Haben wir nie gemacht. Und ich will mich auch erinnern, wenn ihr etwas so vorgefallen ist. Aber ich bleibe dabei.
Aber wenn du die Kultur jetzt von dieser Kultur...
Am Schluss geht es gleich nicht, dass wir Gefahr laufen, dass jede Anschuldigung einfach per se richtig ist, ohne dass man sie muss beweisen muss. Das ist einfach so, Kopfendeckel, das ist eines der wichtigsten Prinzipien im Rechtsstaat. Und wir reden jetzt schon lange eigentlich über fast einen kriminellen Prozess, der hier läuft.
Aber du weißt, der Markus...
Schau mal, Roger, du musst dir vorstellen, der Kavanaugh könnte sein, dass er nichts gemacht hat, dass er wirklich die Worte sagt, dass nichts passiert ist. Stell dir mal vor, wie schlimm das für dich wäre, wenn irgendeine Frau kommt und sagt, vor 40 Jahren hat der Roger Schawinski mich angegriffen und so weiter. Und du weißt ganz genau, es stimmt nicht. Und trotzdem nehmen sie dir das Radio 1 weg, trotzdem bist du erledigt für dein ganzes Leben. Das geht auch nicht.
Und darum müsste ja der Kavanaugh interessiert sein, dass es eine Untersuchung gibt vom FBI. Das hat er nicht wollen.
Das finde ich stalinistisch. Er ist ja unschuldig.
Unschuldig ist er erst nach dem Verfahren.
Er sagt, er ist unschuldig. Und noch einmal, ich habe es gesagt, FBI ist nicht zuständig. Und jede normale Staatsanwaltschaft würde heute sagen, es ist leider verjährt, wir können es nicht mehr untersuchen.
Das habe ich dir ja gesagt, aber es geht ja um die Untersuchung von seinem Charakter. Es geht nicht um eine kriminelle Untersuchung, Markus.
Aber kommt eigentlich nicht raus. Beweisen. Du kannst doch nicht beweisen, was für einen Charakter er hat. Das ist hure schwierig.
Nein, aber man kann die Umstände herausfinden, die dabei sind, dass die Aussagen kommen und dass man das established
aber
und auf die Art und
Weise. Bis jetzt haben wir keinen einzigen Zeugen. Sie ist die Einzige, die das sagt. Es ist hure schwierig, das zu untersuchen.
Aber eben, sie hat gesagt, dünnt zum Beispiel den Mark Judge vorladen. Und dann wollen wir schauen.
Sofort alle vorladen, finde ich richtig.
Aber wird nicht passieren. Aber laut dem Deal, den du vorher so kritisiert hast, dass sie gesagt hat, sie will ja noch Bedingungen mitbestimmen, laut dem Deal hat sie das wählen und sie ist abgelehnt worden. Okay, also, das ist an dem Donnerstag, es wird etwas epochal sein, es wird am Fernsehen
übertragen.
Wie viele aus Amerika?
Etwas möchte ich nachfügen. Ja. Die FBI-Untersuchung, die du jetzt zitiert hast bei Anita Hill, die ist ja gemacht worden. Ja. Und die haben ja nichts gefunden. Ja. Hat die Demokraten aber damals auch nicht davon abgehalten, zu sagen, sie hat trotzdem recht.
Gut. Also das ist wirklich eine FBI-Untersuchung. Ich kann nicht alles herausfinden. Und am Schluss muss man dann abwägen. Und viele von denen, die dabei waren, sie haben sich nachher geschämt. Bis auf den heutigen Tag, wie sie die Anita Hill dort behandelt hat. Reden wir über das Radiostudio Bern. Letzte Woche, als der Entscheid von der SRG und vom Verwaltungsrat 170 Journalisten vor allem nach Zürich zu verlegen, das Radiostudio weitgehend nach Zürich zu verlegen, hat also irgendwie einen Aufschrei gegeben. Vor allem der Pedro Lenz hat da dann so ein Zürich-Bashing im Tagesanzeiger seitenweise gemacht. Das sagen ja nicht so intelligente, die Zürcher. Die glauben, sie sagen den Napoli der Welt und so weiter. Und jetzt sind interne Dokumente veröffentlicht worden, die zeigen, dass der Gilles Marchand, der CEO von der SRG, auch grosse Zweifel hatte an dieser Massnahme. Er hat gesagt, es bringt ja gar nicht so viel Geld und so. Bringen wir bessere Zahlen bis zu der nächsten Sitzung. Und dann haben sie mir bessere Zahlen gebracht. Das ist schon ein bisschen seltsam.
Ich weiß nicht, ob die Zahlen wirklich besser waren. Ich glaube, es stimmt schon, dass die SRG unter einem wahnsinnigen Druck war. Nachdem sie gesagt haben, sie dürfen das erwägen, sind sie eigentlich unter einem selbstfabrizierten Druck gestanden, das durchzuziehen.
Das sagt der Marschall. Wir können jetzt das nicht zurückziehen, sonst heisst das, man die SRG politisch erpressen.
Und das stimmt aber auch. Ich meine, es ist richtig, wenn sie jetzt nachgegeben hätten, sie hätten niemand mehr sparen können. Es ist einfach so. Sie haben jetzt müssen das durchziehen, sehe ich auch so. und ich sehe nach wie vor, ich finde, das ist sehr sinnvoll, das ist gar kein Problem. Das ist jetzt wirklich eine klassische Mediengeschichte, wo halt sehr viele unloyale Leute nachher eben Protokolle ausbreiten und so weiter. Ich finde, der Entscheid ist richtig. Und weisst, ich meine, wenn man Bern mal anschaut, Bern hat Kopfendeckel die ganze Bundesverwaltung. Das sind 35'000 Arbeitsplätze.
Ja, nicht nur das. Sie haben auch Swisscom, Sie haben auch SBB, Nationalbank.
Genau, ich meine, Post, warum ist denn Post in Bern? Die könnte auch in St. Gallen sein. Ja. Also das ist unglaublich egoistisch, wie die Berner jetzt auftreten wegen 170 Arbeitsplätzen, ist ein bisschen peinlich.
Aber das Zürich-Bashing ist ja seltsam, weil der Verwaltungsratspräsident ist ein Walliser von der SRG, Generaldirektor ein Wäldscher, der Radio- und Fernsehdirektor SRF ist ein Basel-Landschaft und trotzdem geht es jetzt wieder gegen Zürich los. Der Minderwertigkeitskomplex von der Berner tut sich jetzt wieder manifestieren. Und weißt du, welches meine Definition ist, der Unterschied zwischen Zürich und Bern?
Nein.
In Bern kommt es darauf an, ob du ein Berner bist. Und vor allem noch besser, wenn du ein Bernburger bist. In Zürich kommt es darauf an, ob du gut bist oder nicht.
Ja.
Und darum ist Zürich eine grosse Stadt und Bern eine kleine Stadt.
Deshalb habe ich es ja in Zürich zu nichts gebracht.
Aber was haltest du von meiner Definition?
Ja, das stimmt
wenn
völlig.
Wenn so viel Beamte
hat. Recht und das Gleiche stimmt natürlich auch ein bisschen für Basel, gell?
Genau. Also, wenn man so viele Beamte hat, Zürich wird man träge, oder?
Ist auf jeden Fall. Und es ist ich meine, der ganze Niedergang von Bern seit 1798 ist nur eine Tragödie. Und sie sind selber schuld. Sie haben wirklich sehr viel gute Möglichkeiten verpasst. Als grösster Kanton von der Schweiz müsste es auch einer der reichsten sein. Sind sie nicht. Sie lassen sich aushalten von einem Kanton wie Zug. Das ist ja peinlich.
Gut, also, jetzt muss man sehen, gestern schon, der Gilles Marchand, dem ist das wirklich unheimlich geworden, weil auch SRG-freundliche Politiker wie der Matthias Ebischer von der SP hat ausgerufen und hat gesagt, ja, man könnte dann nach Bern andere Sachen machen, eine Art SRG Netflix. Da habe ich gerade ein bisschen die Augen geholt und dachte, wie sollte man das machen? Da hat man, glaube ich, nicht so gute Eigenproduktionen wie Netflix. Also der Vergleich. Aber das sind ja dann auch keine journalistischen Arbeitsplätze. Aber es ist ja vor allem auch gegangen um die Berechnungen. Es geht ja um die Häuser, vor allem an der Giacometti-Straße, Generaldirektion. Die mietet ja die SRG für 4,5 Millionen im Jahr. Mhm. Das ist real money. Mhm. Aber der Mietvertrag geht bis 2033. Mhm. Und die Frage ist, kann man das in Biel, in Bern, in diesem Umfeld ähnlich gut weitervermieten, nachmieten finden? Wenn man den nicht findet, dann ist die SRG-Rechnung, dass man mit dieser Massnahme Geld spart, negativ.
Ja, das ist klar. Und es ist auch ein bisschen peinlich, dass das nicht vorher schon abgeklärt haben. Ist aber auch ein bisschen peinlich, dass sie so einen langfristigen Mietvertrag überhaupt unterzeichnet.
Das haben sie gemacht,
ich weiss, macht man aber eigentlich nicht.
Warum hat man es gemacht?
Nein, ich weiss nicht wieso.
Ach, gesehen. Du musst halt mal recherchieren.
Du weißt aber alles.
Ich weiss.
Deshalb bin ich in dieser Sendung, dass damit ich etwas lernen kann.
Weil die SRG hat vor ein paar Jahren Geld gebraucht. Da haben sie irgendwie eine neue Berechnungsmethode gehabt wie der Pensionskasse. Und haben das verkaufte Mobiliar. Und Mobiliar gesagt, okay, wir kaufen es zu einem guten Preis, aber wir wenden einen Mietvertrag auf 20 Jahre raus für 4,5 Millionen. Ja. Das ist der Deal.
Aber dann macht man es eben gescheiter nicht, oder? Dann macht man es eben gescheiter nicht, vor allem wenn man zwei Jahre später so die Politik ändert.
Gut.
Aber was ich noch schnell auch sagen würde, wegen der Zürcher und der Berner, ich habe gleichzeitig das Interview von Pedro Lenz super gefunden. Ich finde es super, wenn die Leute so ihre Ressentiment anfangen zu pflegen.
Aber
das
peinlich
ich
auf deren Ebene.
Ja,
man hat das Gefühl,
das
sei ein gescheiter Typ. Aber Zürcher haben ja da gar keine Rolle. Und der Zürcher ist das eigentlich egal. Also ich meine, ich habe als Zürcher Unternehmen seit x Jahren gehabt. Die Regierung hat sich noch nie für mich eingesetzt.
Im Gegenteil.
In Bern. In Bern ist das ganz anders. Da haben wir das Gefühl, die Stadt bricht zusammen wegen 170 Arbeitsplätzen. Und dann irgendwie eben das eigentlich unterschwellig, dass Zürich, das Zürich-Bashing, die Ablehnung von Zürich, der Neid auf das Zürich, der Minderwertigkeitskomplex gegenüber Zürich, ist schon stossend, dass der bei der kleinsten Gelegenheit so an die Oberfläche
kommt. Ja, aber da kann man ja nochmal stolz sein, oder? Ich meine, viel Neid, viel Ehre, oder?
Und das ist
auch bei der Basel-Zeitung auch genau gleich. Alle tun immer auf Basel-Zeitung eindreschen, warum echt.
Ja, genau, weil das so einfach ist.
Nein, es ist also, so gut ist.
Reden wir über die Brexit-Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien in einer entscheidenden Phase. Letzte Woche ein Gipfel in Salzburg, wo also wirklich gezeigt hat, es ist ein Debakel. Die EU ist pickelhaft, es gibt keine Rosinenpickerei. Und damit ist dann auch klar gewesen, das, was die Brexit-Befürworter gesagt haben, ähnlich wie die Schweiz, wo die EU finden, wie du sagst, ja, wir haben ja so viel Ass haben wir da im Ärmel noch und die EU braucht uns mehr als wir sie. Stimmt überhaupt nicht. Die EU ist knallhart und sagt, es gibt keine Freihand, es gibt keinen Binnenmarkt, wenn es keine Personenfreizügigkeit gibt. Ja. Der ganze Checkers-Plan, den sie vorgelegt hat in England, wo genau das hat wollen, also sowohl das eine wie das andere tot.
Ja, Gott sei Dank ist er tot, wobei ich bin noch nicht ganz sicher. Ich habe das Gefühl, die EU gibt in den letzten Minuten noch schnell nach, weil sie natürlich schon wissen, im Prinzip der Checkers-Plan ist für die EU unglaublich gut. Ich meine, der ist schlimmer als unser Rahmenabkommen. Das ist eine Katastrophe.
Das macht es nicht.
Im Prinzip macht sich England zu einer kleinen Ukraine, die völlig abhängig ist nachher von der EU. Also peinlich.
Nein, aber sie hat Zugang zum Markt, oder?
Nein, aber was heisst eigentlich Zugang zum Markt? Was haben die für Vorstellungen? Ich meine, du weißt doch ganz genau, ein Land wie Japan kann ja auch Zeug verkaufen in der EU. Was soll der Blödsinn?
Nein,
wenn wir nicht mehr den gleichen Zugang hätten, wir Schweizer zum Binnenmarkt, haben wir vielleicht Geschäft weniger für 20 Millionen pro Jahr. So what? Könnten wir uns eigentlich leisten für unsere Unabhängigkeit? Und bei England ist es noch viel extremer.
Also in England, muss man sagen, herrscht Panik bei allen Leuten, wo es wichtig ist, in der Industrie, im Bankwesen. Uns, Firmen verlegen ihre Sitze in die EU. Alle Versprechungen von den EU-Gegnern, von den Brexiteer, eben zum Beispiel, dass dann müssen sie nichts zahlen, der EUB, man hätte dann höhere Sozialleistungen und Gesundheitsleistungen, C, die Geschichte mit Irland sei locker und so weiter, ist alles falsch. Und jetzt kommt in England sogar etwas, nämlich es geht nämlich etwas im Gang, dass sogar die Labour-Partei, die jetzt gerade einen Parteikonvent haben, eine Basis von denen, noch nicht der Führer, noch nicht der Corbyn, sagen, wir brauchen jetzt eine zweite Abstimmung. Weil das, was die erzählt haben, was der Brexit wählen, ist gelogen gewesen, ja, wie es der Macron gesagt hat.
Roger, ist England noch in der EU oder nicht? Das ist ja genau das Gleiche bei uns. Das ist ja genau das, was bei uns so stossend ist. Man muss es halt ausprobieren, was es heisst. Man kann nicht die ganze Zeit meinen, ohne Binnenmarkt sind wir tot, ohne Binnenmarkt sind wir tot, so wie Australien, Neuseeland, Amerika, Japan, Kanada. Alle Länder sind ja tot, die keinen Zugang haben zum Binnenmarkt von der EU, wo immerhin einer der Wirtschaftsräume ist, der das schlechteste Wachstum hat seit der Finanzkrise. Das ist ein Witz. Und das muss man mal einmal ausprobieren. Man muss halt aus England rausgehen, Hard Brexit, und ich kann dir sagen, England wird sofort aufblühen und nach 3 Jahren, nach dem Hard Brexit, müssen die Engländer gar nicht mehr gross verhandeln mit der EU. Die EU will natürlich den Hard Brexit, weil sie glauben, es gäbe England wahnsinnig viele Nachteile, wenn sie nicht dabei sind. Da bin ich absolut anderer Meinung.
Also gut, der Markus Somm ist immer auf... Ja, aber man kann auch ausprobieren, ob man von einem Cliff kann runterspringen und dann nachher sanft aufkommt.
Eben nicht. Es ist kein Cliff.
Gut, aber es ist ja völlig anders, weil... Er hat es irgendwie noch nicht gecheckt. Australien ist an einem anderen Ort als England. Ja, also zum Beispiel haben wir Firmen. Wir haben Firmen, die jetzt zum Teil ihre Produktion von Autos und so, zum Teil in der EU, also auf dem Kontinent macht, zum Teil in England. Die fahren immer hin und her, die Lastwagen, um die Produktion zu machen. Das sind ganz andere Produktionsprozesse, die da kommen. Und wenn man das aufbricht, dann wird nur eins passieren. Dann ist England aus.
Ich weiß gar nicht, warum du so brüllst. Wäre ja schön, wenn England, wenn du ja recht hast, dann musst du dich das ja gar nicht kümmern. Wenn die Engländer sich in den Abgrund stürzen wollen, müsstest du sagen, super, bitte, mach doch das.
Weißt du, wie leid, ich kann England gerne.
Plötzlich die Krokodilstränen. Ja, und das Lustige ist ja, dass die EU genau gleich denkt wie du. Und du merkst an dem, der EU geht es nur darum, ein Exempel zu statuieren. Und als Engländer würde ich jetzt sagen, ja sofort, macht doch das Exempel. Wir werden euch beweisen, dass wir es besser können außerhalb der EU. Das Gleiche würde bei der Schweiz gelten. Ja. Wir sind jetzt seit 25 Jahren nicht in der EU. Uns geht es viel besser als praktisch allen Ländern außer Deutschland. Uns geht es viel besser, weil wir nicht in der EU sind.
Deutschland hat sogar tiefere Arbeitslosigkeit.
Ich habe gesagt, Deutschland außer Deutschland.
Ja gut, du kannst uns nicht vergleichen mit Rumänien.
Ja, nein, mit Österreich kannst du uns vergleichen, mit Schweden, mit Norwegen, mit allen. Geht es viel besser, weil wir nicht in der EU sind.
Das ist völlig falsch.
Und da
Österreich
geht's.
Ist von
England muss, England muss unbedingt beweisen, dass sie besser fahren außerhalb der EU.
Also Österreich ist von weit runtergekommen und hat sich wahnsinnig nach oben entwickelt.
Aber nicht wegen der EU.
Das ist mit
Italien, Spanien, Portugal, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Holland, Belgien, allen geht es schlechter. Warum geht es denn denen so schlecht?
Denen geht es nicht schlecht. Die haben sich entwickelt. Die Länder haben sich... Ja, also uns, wir sind natürlich aus dem zweiten... Aber wir sind aus dem Zweiten Weltkrieg als Gewinner rausgekommen und haben ganz etwas anderes gehabt. Aber nein, komm, also die Vergleiche sind so
birrenweich. Aber jetzt nochmal ein bisschen beruhigen. Roger, ich finde, das ist doch völlig klar, wir müssen doch uns können lösen, auch wir Schweizer, von dieser Art von Erpressung, die die EU die ganze Zeit macht.
Keine Presse.
Wir wollen mit diesen Handel treiben und das ist legitim, so wie sie mit uns wollen Handel betreiben. Wieso müssen wir uns immer gefallen lassen, dass sie unsere Gesetze noch schreiben wollen? Wieso?
Weil sie im Driver-Seat sind, weil sie 500 Millionen sind und weil wir 8 Millionen sind. Und die haben versprochen, die Brexiteers kommen so raus Und die Leute haben dann denen geglaubt. Und jetzt ist es anders rausgekommen. Und darum könnte man sagen, wenn man gewusst hat von allem Anfang an, es gibt einen Hard Brexit, wäre wahrscheinlich das nicht durchgekommen. Und darum ist es doch richtig, bin ich der Meinung, jetzt, wo man das festgestellt hat. Und die These, die du und alle anderen verbreiten, eben die EU braucht uns mehr als umgekehrt.
Habe ich nicht gesagt.
Das wird immer da erzählt.
Uns geht's gut, auch ohne EU. Das
also,
ist der Punkt.
Dass man da eine zweite Abstimmung machen würde. Jetzt, wo man die Fakten auf dem Tisch hat.
Das ist doch einfach keine Demokratie.
Wieso?
Das ist doch keine Demokratie. Man tut doch nicht Abstimmungen wiederholen bis einem Passergebnis. Das geht nicht.
Das hat man in der Schweiz nicht klar gemacht.
Auftrag. Nein, den wäre mir auch nicht wiederholt.
Aber
genau aus dem gleichen Grund.
Aber wir Abstimmungen über Frauenstimmrecht.
Nein, ja, aber immer im Abstand von etwa 30 bis 40 Jahren. Eine gewisse Anstandsfrist musst du einfach
Aber da ist jetzt Sekundenschnitt, März 2019, das kann man nicht erst in 30 Jahren machen.
Du kannst doch nach 3 Jahren nicht eine Abstimmung wieder durchführen.
Weil alle Versprechen, die die gehalten gemacht haben, einfach falsch
gewesen,
in die Glocke gewesen.
Aber dann gäbtest du ja der EU das Recht, im Prinzip, indem sie einfach hart bleiben, den Engländern zu verstehen zu geben, ihr müsst jetzt nochmal einmal abstimmen. Und das wollen sie natürlich
nicht.
Die EU ist keine Demokratie.
Nein.
Volksabstimmungen hassen sie.
Nein.
Und jedes Mal, wenn eine Volksabstimmung ihnen nicht passt, muss man wiederholen. Die Dänen müssen wiederholen, die Holländer müssen wiederholen, die Iren müssen wiederholen, die Franzosen haben nicht wiederholen,
die
weil sie
nicht
zu groß
müssen.
Sind. Natürlich, am Schluss haben sie wiederholt.
Nein,
und das ist doch Kopfdeckel. Roger, du bist auch ein Demokrat.
Aber die Leute können ja gescheiden werden.
Das kannst du nicht gut finden.
Es gibt ja Leute, die wollen gerne gescheiden werden. Bei dir bin ich nicht so sicher, weil du liest ja Bücher nicht.
Aber Roger, das sind doch wichtige Verfahrensregeln. Und die kannst du einfach plötzlich über den Haufen regen. Hey, das ist ja genau das Gleiche, wenn ich eine Abstimmung, die dir passt, hat, den Ausgang einfach sagen, ja, noch 2 Jahre tun wir wiederholen.
Aber man muss ja noch sagen, dass die ganze Abstimmung in England irgendwie ein Fehler war, nur weil der Cameron Angst hatte, er verliert sein Amt als Chef der konservativen Partei, hat er das gemacht und hat sich da als Mandat erhoben. Es ist also ein Betriebsunfall.
Also findest du, eine Abstimmung ist grundsätzlich überflüssig?
In England ist man nicht gewohnt, solche Referenden zu haben.
Man muss so intelligent sein wie die Schweizer, dass man abstimmen kann.
Ja, wir haben ein bisschen mehr Übung und hier und da liegen wir richtig und hier und da auch daneben. Also reden wir über etwas anderes noch. Gestern historische Niederlage vom FC Basel gegen IB 1-7. Es hat eine neue Führung, ein Desaster vom ehemaligen Erfolgsklub, eigentlich vom Stolz von Basel, jetzt nachdem jetzt auch die Zeitung untergeht, in Basel-Dini-Zeitung.
Das ist fast schlimmer gewesen, natürlich.
Und jetzt noch der FC Basel, will ich vom Chefredakteur, der ja keine Ahnung hat von Fußball, will ich aber trotzdem wissen.
Was,
ihr müsst ja ein bisschen Recherche machen in dem Zusammenhang. Wer ist denn da
die
Schuld an dem
also
Ganzen?
Erstens, wir haben die beste Sportredaktion von der Schweiz, deshalb wissen wir auch alles.
Also, wieso haben wir das
Schuld
nicht
von... Und Schuld ist noch wahrscheinlich schon der Marco Streller, der nicht so personalpolitisch ein gutes Händchen hat. Ob der Bernhard Burgener, den ich sehr schätze, genug versteht von Fußball oder eben genauso viel versteht von Fußball wie ich, weiss ich auch nicht, kann es auch nicht so beurteilen. Aber ich meine, es ist offensichtlich, die haben jetzt grosse personalpolitische Fehler gemacht, falsche Spieler eingekauft, die falschen verkauft.
Aber es ist schlimm für Basel, weil die haben ja sonst
sehr
fast nichts mehr. Sie haben
die
Art Basel
ja,
noch.
Also die zwei von den grössten Unternehmen der Welt
ja.
Ist nicht schlecht.
Ja,
ist
gut,
nicht schlecht.
Aber gleich.
Zürich nicht mehr. Zürich hat den UBS, der fast nichts mehr wert ist. CS ist nichts mehr wert. Die Schweizer Hücke ist auch nicht mehr so gut. Also, Entschuldigung, der ABB ist auch im Mittelfeld. Also, du weißt die Börsenkapitalisierung von Roche und von Ort.
Die Fabriken sind ja meistens im Ausland.
200 Milliarden. Also,
ja, ja.
Basel hat schon etwas.
Und WWE hat noch höher.
Ich habe das immer ein bisschen peinlich.
WWE hat mit Nestle noch höher.
Aber WWE ist ein bisschen kleiner. Aber ich finde das immer ein bisschen peinlich, dass Basler, und das muss ich jetzt auch kritisch sagen zu den Basler, Fußball lange nicht, um wirklich eine Region zu tragen. Das werden die Berner jetzt merken mit ihren Young Boys. Das hat mir auch Zürich immer gut gefallen. Ja. Dass unsere Fußballclubs so schlecht sind. Fehlende FCZ. Katastrophe. Wir haben das nicht nötig.
GC ist Rekordmeister, immer noch. Also, aber gleich, ich muss noch sagen, ich habe. Ja, genau, da hast du keine Ahnung.
Ich meine, Young Boys.
Nein. Ist ja, dann kommen wir reden nicht mehr über Fußball.
Nur auf FC Lugano.
Ja, ist gut. Nein, also ich habe ja im Juli habe ich eine Sendung mit Bernhard Burgen und habe gesagt, wir sind ja alles Amateur. Du bist ein Amateur. Der Bricker, den er geholt hat, der CEO, ist ein Amateur. Der Vicky ist ein Trainer in seinem ersten richtigen Job. Der Streller hat keine Ahnung und so. Das kann nicht gut gehen. Mhm. Und dann hat er gesagt, warte ab. Okay, look what happened.
Ja, der hat so geredet wie Demokraten jetzt.
Gut. Also, heute Abend ist Schawinski. Ausschreitungen von Chaoten und Hooligans in verschiedenen Städten gibt es ja Gewalt gegen Polizisten nimmt zu. Und darum ein Gespräch mit dem Berner Sicherheitsdirektor Reto Naus, SCC-ARD in Amf. Vor allem in Bern findet das statt. Warum gerade in Bern? Sind wir schon wieder bei Bern? Was gibt es für Methoden, Massnahmen da dagegen? Heute Abend um 5 vor 11 im Schweizer Fernsehen. Gut, und jetzt einen schönen Abend und viel Vergnügen hier im Programm von Radio 1.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.